wissen halt irgendwie, momentan sind diese Patente da. Und es ist nicht eine Frage ob, sondern eine Frage wann sie eingesetzt werden, um Wettbewerb zu unterbinden, eventuell um gegen freie Software vorzugehen. Und ja, wir sitzen hier gerade auf unseren Sitzen, essen Popcorn und gucken, wann das passieren wird.
Da war doch gerade jetzt auch der schöne Fall, dass AT&T sich an das MPEG-Konsortium gewandt hat und gesagt hat, nachdem eine Zeit vergangen ist, wo alle Firmen, die eventuell Patente auf MPEG 4 Codex haben, sagen sollten, ja, wir haben da ein Patent, das könnte das verletzen, und diese Zeit ist dann vorbeigegangen, und dann kam AT&T nachträglich an und sagte, so, wir haben hier aber Patente auf diese und diese Verfahren, und da sieht man, dass das Ganze so wackelig ist, selbst wenn Firmen sich versuchen abzuschotten, zu sagen, so, ja, wir machen hier so ein Verfahren, ein Patentschutzverfahren, und wir tauschen mit anderen Firmen unsere Patente aus, wir nutzen die gegenseitig, erlauben uns das und so. Im Grunde sind das immer nur die Global Player, die sich da ihren Claim abstecken wollen. Und irgendwann kommt dann doch wieder jemand an und sagt, ah, ich habe hier doch noch was.
Das Interessante ist ja dabei bei MPEG 4, dass es ja gerade also diese MPEG Alliance gab. Das ist sozusagen so ein Zusammenschluss, wo man versucht hat, sozusagen dem Kunden zu suggerieren oder zu verkaufen, wir sind eine zentrale Stelle. Das Problem ist an so einem Videocodec wie MPEG 4 oder sowas, was irgendwie standardisiert ist, da gibt es nicht eine Firma, die die ganzen Patente hält. Da haben alle Mögliche, da sitzt Philips mit bei und hat Konsortium. Patente, genau. Deswegen hat man sozusagen dieses MPEG Alliance gegründet, sozusagen als Dachgesellschaft, die die ganzen Patentinhaberinteressen vertritt, und dass der Konsument sozusagen eine Anlaufstelle hat. Also wenn ich das zum Beispiel jetzt nutze, auf kommerziell, dann gebe ich Geld an MPEG Alliance als Lizenzgebühren, und die verteilt das an die Patentinhaber. Ist aber das Interessante, genau das, was du ja meintest, ist, dass das mich selbst eigentlich im Endeffekt wirklich schützt, sozusagen, weil wenn jetzt doch irgendjemand ein anderes Patent rauskramt und sagt, hier, aber ich habe doch eigentlich die Patente darauf, dann kann das Ganze doch wieder problematisch werden. Bei diesen Patenten fällt mir gerade ein, ich habe eine nette Statistik gelesen, dass wenn jetzt, das Problem ist, so Softwarepatente, das ist brutal angesprungen, ne? Also die Anmeldungszahl. Und ich habe jetzt diese Zahl gelesen, die fand ich gut. Wenn in Amerika das Patentamt von heute auf morgen zumachen würde und sagen würde, okay, würden sie immer noch über 2 Jahre daran sitzen, die ganzen Anmeldungen, die jetzt schon in der Queue sind, überhaupt erstmal abzuarbeiten. Also das zeigt einfach, dass sie das auch gar nicht handhaben können, die Anzahl, die jetzt schon angemeldet werden, weil die so viel sozusagen im Buffer haben, dass sie 2 Jahre lang irgendwie ohne Neuanmeldung erstmal noch genug zu tun hätten, um überhaupt erstmal zu sichten, ob das überhaupt patentwürdige Anmeldungen sind. Aber der Nerd Alert, ich meine, das ist ja klar, ne? Die Meinung, die er zu Softwarepatenten hält, deswegen müssen wir das jetzt nicht wiederholen.
Ich hatte ja so gehofft, dass dieser REM bzw. dieser BlackBerry-Fall dazu bringt, so ein Präzedenzurteil zu fällen gegen Patente oder gegen bestimmte
Durch. Du kannst erzählen, was es da geht, oder?
Ja, man kann das. Im Endeffekt ist es, glaube ich, relativ egal, worum es geht. Es geht darum, es gibt halt diese eine Firma, diese REM, und die haben diese BlackBerries. Die habt ihr bestimmt schon alle mal gesehen, wenn ihr ICE gefahren seid. Das sind die Leute, die neben euch sitzen mit dem Anzug, die so ein bisschen gelangweilt aussehen und E-Mails schreiben auf ihrem Gerät, das nicht viel größer ist als ihre Handfläche. Das ist so ein BlackBerry. Und der wird in erster Linie dazu benutzt, dass man nicht nur alle halbe Stunde seine E-Mail angucken kann, sondern wirklich im Sekundentakt. Und man kann, glaube ich, auch mit telefonieren. Das ist verhältnismäßig egal. Das ist eine erfolgreiche Technologie, mit der gut Geld verdient wird, die verklagt worden sind aufgrund von einer Patentgeschichte. Und REM hat, also diese Firma, die dahinter steht, hat dann gesagt, okay, wenn diese Patentklage durchgeht, und dann können wir einpacken.
Nee, das hat sie ja leider nicht gesagt. Also sie hat ja schon gesagt, dass sie Alternativsysteme da am Laufen haben. Aber dennoch wäre es groß problematisch, weil die Geräte da auch erstmal noch ihre Software haben, wie sie damit funktionieren.
Also war im Endeffekt so, diese Firma stand auf der Kippe. Und das war zum ersten Mal so ein Fall, wo so eine Software-Patentgeschichte so weit eskaliert ist, dass es hätte passieren können, dass das Wirtschaftswachstum gefährdet wird.
Das ist ja noch viel spannender. Das Lustige, was ich bei der ganzen Nummer fand, ist, diese Research in Motion, diese Firma, die diese BlackBerry vertreibt, ist eine kanadische Firma. Die Firma, die klagt, die, glaube ich, MTEP oder so heißt die, ist eine amerikanische Firma. Nun würde man ja denken, oh gut, dann wird wahrscheinlich jetzt irgendwie alles getan, damit die ihre Klage gewinnen. Das bisschen problematisch dabei ist, dass selbst die amerikanische Regierung feststellen musste, weil die nutzen auch alle diese BlackBerries, also nicht nur irgendwie so Businessleute, dass deren ganze Infrastruktur zusammenbrechen würde, wenn jetzt BlackBerry verliert, und haben deswegen sich da irgendwo indirekt auch eingeschaltet und gesagt, das müssen wir irgendwie ein bisschen anders lösen. Also das fand ich ganz genau, weil es schon echt Interessenskonflikte war. Es war zwar eine Firma, die nicht bei Ihnen im Land ist, andererseits sind Sie darauf angewiesen, dass diese Firma weiter das macht. Was ja nicht immer so ist. So.
Also neben dem Wirtschaftswachstum ist das wirklich so eine Technologie, die eine extrem starke Lobby hat, weil die Leute, die Blackberries benutzen und da total abhängig von sind, das sind Menschen in den Vorstandsetagen, Menschen in irgendwelchen Ausschüssen und Menschen,
die... Deutsche Bundestagsabgeordnete und Ministerinnen vor allen Dingen, habe ich gelesen, fahren auch ziemlich auf den Blackberry ab. Was ich auch interessant finde, weil die Technik ist ja so ausgelegt, dass das immer alles über den Firmenserver von Blackberry läuft. Und was ist denn da mit dem Dienstgeheimnis? Oder verabreden die sich nur zum Kaffee darüber?
Ich glaube, selbst mit wem du dich zum Kaffee verabredest, wenn du Bundestagsabgeordnete bist, ist nicht immer so offen zu legen.
Und dann wissen wir von dem letzten Chaos Computer Kongress, dass diese Server nicht wahnsinnig sicher sind.
Das ist so fürchterlich. Das ist einfach so unglaublich fürchterlich. Diese ganzen Computerkram muss man einfach einmal abreißen und wieder neu aufbauen.
An dieser besonderen Patentgeschichte ist doch auch noch interessant, was für Größenverhältnisse dahinter stehen, oder? Also die Firma RIM ist ja ziemlich groß, hat ziemlich viele Mitarbeiter und entsprechend großes Marktvolumen. Und diese Firma NTP besteht, glaube ich, nur aus einer Person, die dieses Patent innehat, oder? Und mit entsprechendem Rechtsbeistand jetzt. Aber also so eine einzige Person, die nur irgendwann mal irgendwie so schlau war, vielleicht ein Patent einzukaufen oder vielleicht auch sogar selber erfunden hat, ist in der Lage, irgendwie eine Firma, die tatsächlich ein bestehendes Produkt entwickelt hat, so zu stören, dass jetzt irgendwie von einer halben Milliarde Dollar Entschädigung die Rede ist.
Oder? Ja, und ich meine, man sieht einfach auch wirklich dieses Fuchslauern, ne? Weil ich meine, das hatten wir bei JPEG, das haben wir ganz häufig bei Patentsachen, dass da nicht sofort aufgeschrieben wird, du verletzt mein Patent, sondern da wird wirklich gewartet, bis es bestimmte sozusagen Marktmacht hat und dann meldet sich natürlich solche Personen sowas auch mal so, hallo, das geht aber nicht. Und ja, trauriges Kapitel unserer Wirtschaftswelt.
Genau. Jetzt muss ich aber trotzdem noch eine Sache aufklären für die Menschen, die Nerd Alert nicht so oft hören. Wir sind hier nicht irgendwie bei der Wirtschaftswoche, die sich Sorgen macht, dass so eine Firma in Amerika den Bach runtergeht, weil dann irgendwie der Aktienwert vielleicht runtergeht. Wir machen uns natürlich Sorgen über Softwarepatente, weil wir große Freunde von freier Software sind, die extrem stark gefährdet ist von Softwarepatenten und gerade von der Einführung dieser Softwarepatente weltweit, also gerade in Europa. Dementsprechend reden wir da.
Wir machen uns auch Sorgen um einfach die sozusagen Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Ne? Also,
du vielleicht.
Ja, ich mach das. Ich spreche das jetzt offen aus. Es geht also nicht nur um Open Source, sondern es geht schon irgendwie, ob man nicht irgendwie im Endeffekt sozusagen den Eigenwohl von manchen Firmen zum Nachteil des Gemeinwohl irgendwie darstellt. Das wollte ich doch nochmal kurz klarstellen. Okay. Ich sehe das so.
Das macht mich jetzt so ergriffen. Da müssen wir gleich ein bisschen Musik drüber spielen.
Ja, so sieht's aus.
Ja, und willkommen zurück hier in unserer kleinen Radiosendung über digitale Themen. Und jetzt haben wir ja geflucht und uns lustig gemacht. Und jetzt, finde ich, sollten wir mal wieder ein bisschen positiver reden, ein bisschen loben. Dementsprechend beschäftigen wir uns jetzt in dem nächsten Sprachsegment hier ein bisschen über die neue tolle Internetwelt und was es da für interessante Neuerungen gab.
Ja, und zwar ist mir aufgefallen, neuer Dienst im Netz, Go Yellow heißt der, das ist so eine Art Telefonbuch für Branchen. Und das Tolle an der Angelegenheit ist, wir warten ja eigentlich schon die ganze Zeit auf Maps, Google, damit wir endlich mal gucken können, was auf unserer Straße los ist.
Tut mir leid, dass ich unterbreche, aber das haben wir ja total vergessen. Google hat ja auch noch diesen Maps-Dienst, also Google weiß nicht nur, was ich suche, mit wem ich rede, wenn meine Freundin ist. Google weiß auch noch, wo ich hin will. Also,
das finde ich übrigens eine interessante Sache, weil viele Dienste, die neu auf den Markt kommen, da geht es ja erstmal darum so, wo finde ich mich denn hier wieder? Und ich glaube, die erste URL, die jeder aufruft, ist, wo er wohnt oder wie der eigene Name dort gespeichert ist. Und wenn man das mal so beim Data Mining verfolgt, das wäre bestimmt ganz interessant.
Wohl wahr. Gut, Go Yellow.
Ja, Go Yellow. Ich weiß gar nicht, hat das was überhaupt mit diesem Dienst zu tun? Gab es früher mal irgendwie Yellow Pages oder irgendwie sowas? Meint ihr, das ist der gleiche Laden?
Ich vermute mal fast, dass das wirklich mit dem offiziellen gelben Branchenbuch zusammenhängt, weil die Einträge, die da drin sind, ich habe da jetzt ja auch ein bisschen mit rumgespielt, sind, glaube ich, tatsächlich, also wenn man sich in den gelben Seiten einträgt, dann ist man da jetzt auch besonders verlinkt. Also ich denke, das hängt miteinander zusammen.
Ja gut, die Datenbasis ist bestimmt irgendwo die gleiche. Aber ich glaube, dieser GoYellow-Dienst, wir warten halt auf Maps, Google, damit man irgendwie mal ein bisschen in seiner Gegend rumsurfen kann, gucken kann, wie sind denn die Straßen, damit man nicht rausgehen muss. Und jetzt ist Google anscheinend mit anderen Überwachungsgeschichten so beschäftigt, dass die das nicht schaffen, mal die Deutschlandkarte, außer, glaube ich, irgendwie Olympiagegenden oder ähnliches, wo sie dann mal bessere Karten verbreiten, aber man hat kein Straßennetz bei Maps Google. Und jetzt springt in die Bresche goyellow.de, wo man ganz einfach eine Straße eingeben kann und plötzlich hat man ein Satellitenbild ziemlich genau, ziemlich nah. Und das wäre jetzt ja nichts Neues, das hätte man bei Maps auch, Maps Google. Aber man kann auch ein Straßenbild einblenden. Man kann diese sogenannten Point of Interest einblenden. Das heißt,
so Service, ne, wo sind welche Geschäfte, wo kann man essen gehen, wo ist die nächste Bushaltestelle. Und das Tolle bei der Bushaltestelle ist noch, man ist dann nur einen Klick entfernt vom Fahrplan und man findet den nächsten Briefkasten, man findet das nächste Restaurant und absolutes Killer-Feature, man kann, wenn man einen Point of Interest gefunden hat und mit dem Kontakt aufnehmen möchte, sich umsonst, gratis, für nichts anrufen lassen.
Was? die rufen einen dann zurück, oder was ist das? Oder?
Genau. Man gibt dann in so eine kleine Maske so eine Telefonnummer ein.
Lass uns doch irgendeine ausgesuchte Firma in den Balkon schreiben, die mir da immer sagen, die sollen uns anrufen.
Ihr seid ja total albern.
Das könnte man doch hervorragend für Schülerstreiche automatisieren, dass irgendwie alle Dienste den Lehrer nachts um 3 anrufen.
Also erstmal funktioniert das nur von morgens um 8 bis abends um 10 und man kann sich auf eine Blackliste setzen lassen. Also das ist halbwegs ausgeschlossen.
Wie wird denn das vermittelt? Also du gibst deine Telefonnummer an, sagst, die Firma XY soll mich zurückrufen, Goyello trackt das durch ihre Server und ruft dann die Firma an und sagt, derjenige möchte
bitte... Ja, von der Technik her ist das vermutlich nichts Neues. Es gibt ja auch diese Calling-Card-Firmen. In Hamburg wird ja auch gern Hansinet benutzt, wo man dann keinen Call-by-Call mehr machen kann. Ja. Und wenn man trotzdem noch billig telefonieren möchte, dann kann man halt per Kreditkarte und einer Calling-Card ganz super günstig in den USA telefonieren. Also das scheint ein gleiches Prinzip zu sein. Das ist wie in der Firma, wenn du sagst, mal wieder einen Streich machen möchtest und zwei Leute anrufst und die miteinander verbindest und selber auflegst. Das ist ein schöner Büroscherz, den müsst ihr mal machen.
Die schönen Telefonanlagen.
Na jedenfalls, Goyello ist ein schöner Dienst. Na, man muss nur irgendwie aufpassen, dass man seinen eigenen Wohnort nicht direkt als erstes anwählt. Und der scheint aber schon recht überlaufen zu sein. Der ist jetzt erst vor 3 Tagen oder so gestartet und ist momentan schon ein bisschen langsam. Also erzählt es keinem weiter.
Genau, erzählt das nicht im Radio. Ja, sehr schöne Sache und auch toll, einfach weil man auch sieht, es gibt auch dezentrale Dienste. Dementsprechend sucht jetzt nur noch mal Goyello nach Lokationen, zumindest solange es noch nicht zu Google gehört.
Eine Frage habe ich noch dazu. Also ich habe mir den Dienst zwar angeguckt, aber mir die Lizenzbedingungen nicht angeguckt. Also es gab ja vor einiger Zeit immer diese Kartendienste, die dann, nachdem sie entsprechend erfolgreich waren, User verklagt haben, weil sie auf ihrer Homepage irgendwie Links gesetzt hatten oder Kartenausschnitte gezeigt haben. Wisst ihr, wie das mit dem Material von Goyello aussieht? Also darf man die verlinken?
Also man kann die sehr gut verlinken. Na, man kann sowohl per Straßennamen und Postleitzahl die verlinken. Na, man kann das bestimmt nicht in seine eigene Homepage mit einbauen. Na, obwohl, da bin ich mir nicht ganz sicher. Na, die machen so einen Web 2.0 Remix-Eindruck, dass das bestimmt auch geht. Und man kann das Ganze auch sehr schön über Geodaten, also Längengrad, Breitengrad, verlinken. Was natürlich auch ein gefundenes Fressen für die ganzen GPS-Freaks ist, die mit ihrem Geolocator dann direkt ihre Spielchen treiben können.
Obwohl ich da jetzt interessanterweise ja gelesen hatte, dass man darf das nicht mehr markieren. Ne? Wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre und offene WLAN-Netze finde, also darum geht es gerade, was du ja ansprachst, dass man das zum Beispiel gerne als so kategorisiert hat und dann in so einer Karte sozusagen gesagt hat, da und da und da gibt es offene Netze. Da gab es jetzt einen Gerichtsbeschluss, dass das nicht mehr erlaubt ist. Da muss dem das gehört, dieses WLAN, der das sozusagen aufsetzt oder verwaltet, der muss erst seine Zustimmung für sowas geben. Man darf jetzt nicht mehr einfach so, ja, das fand ich auch ganz interessant.
Also, wo hast du das denn gelesen?
Das müsste ich jetzt nochmal rausnehmen. In den Weiten des Web 2.0-Internets.
Dann muss es ja wahr sein, wenn es im Web steht.
Ja, ich glaube, es war schon eine Quelle, der ich Vertrauen schenke.
Ah, nochmal zu dem anderen Bedenken. Ich glaube, der Unterschied zwischen diesen ganzen Stadtplandiensten, die dann wirklich dieses sehr, sehr zwielichtige Geschäftsgarn irgendwie aufgebracht haben, ist der Unterschied, dass dieses Goyello ja ganz offensichtlich tatsächlich ein funktionierendes Geschäftsmodell darunter hat. Einerseits, wenn das mit dieser gelben Seite zusammenhängt, alles, was in gelben Seiten steht, ist ja auf eine gewisse Art und Weise eh eine Anzeige, das ist ja bezahlt, dementsprechend kommt da sowieso Geld rein. Also kann man das mehr so
als... Ich glaube nicht, dass das der gleiche Verlag ist. Also,
okay, da müssen wir nochmal nachforschen.
Da können wir nochmal forschen, ja. Das ist jetzt ja noch ganz frisch, aber ich glaube, das ist eher ein Konkurrenzprodukt.
Okay.
Und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum machen die das? Warum vermitteln die umsonst Telefongespräche, die übrigens auf 15 Minuten begrenzt sind von der Länge?
Aha.
Aber ich meine irgendwie gehört zu haben, dass die versuchen, so eine Art Geschäftsanbahnung zwischen dem angerufenen Point of Interest und sich selber anzubahnen. Das heißt, wenn eine Firma merkt, so, oh, über diesen Dienst werden wir gefunden, dann sind die vielleicht auch bereit, noch zusätzliche Informationen dort mit, wie bei einer Anzeige, einer Werbeanzeige, mit einem zu erkaufen und dann noch besser gefunden zu werden. Das ist, glaube ich, deren Geschäftsmodell.
Also macht im Endeffekt einfach den Eindruck, die wissen, was sie tun. Und gerade so bei Stadtplandienst.de, um mal das negative Beispiel zu sagen, ich glaube, die haben einfach so die Sachen ins Netz gestellt und haben sie überlegt, ja, irgendwie werden wir damit schon Geld verdienen. Und als sie nach dem ersten Jahr noch kein Geld verdient haben, haben sie sich gewundert. Nach dem zweiten Jahr, wir haben immer noch kein Geld verdient. Irgendwas geht hier schief im Internet. Dann fangen wir mal an zu klagen.
Ja, ich habe den Eindruck, dass es dann nicht so weit vorne, ne? Die haben sich voll ins Ausgeschossen. Ne?
Ich glaube, dass diese ganzen Geodienste sowieso ganz langfristige Investitionen sind. Das ist ja auch ein Riesenaufwand, solches Kartenmaterial überhaupt erst zu erstellen. Wenn man es nicht lizenzieren möchte, was man ja jetzt vielleicht noch machen kann, sowas von ganz Anfang aufzubauen. Aber ich glaube, die müssen schon Investoren haben, die in langen Zeitraum denken.
Ja, dann haben wir noch einen zweiten Dienst, den wir kurz in den Raum werfen wollten.
Ja, und zwar ist das ein neuer Dienst. Es gibt ja ganz viele Web 2.0-Firmen, das macht ja schon fast den Eindruck, als wären wir Ende der 90er wieder angelangt, wo die Startups nur so herausschießen auf dem Erdboden. Und da gibt es aber in Deutschland gar nicht so viel. Da wäre erstmal Places zu nennen aus Berlin. Und jetzt gibt es das neue Mabber. Und Mabber versucht, so eine Art Kommunikation übers Handy zu machen.
Was? Kommunikation übers Handy? Das ist ein Schwachsinn.
Und zwar sind die SMS ja alle viel zu teuer und da hat man sich gedacht, benutzen wir doch einfach den Datenübertragungsweg übers Handy und benutzen ein beliebtes Instant Messenger Protokoll, nämlich Jabber. Und dann lasse ich einfach ein kleines Programm, ein Java-Programm auf meinem Handy laufen und ersetze somit die SMS. Was kostet eine SMS?
Zwischen 15 und 30 Cent, je nach Vertrag.
So viel?
Und also ich habe gerade meinen Vertrag gewechselt, wenn du so bei so einem, Billiganbieter bist, 11 Cent ist, glaube ich,
die SMS ist eine der Einnahmequellen unserer deutschen Mobilfunkfirmen.
Glaube ich gern. Also Mabber schreibt auf ihrer Homepage, dass per GPS ja ein Kilobyte für 10 Cent oder sowas übertragen wird. Und das soll angeblich für so ungefähr 7 Nachrichten per Mabber reichen. Also ist schon wesentlich günstiger. Problematisch an der ganzen Angelegenheit finde ich, es gibt kein SMS-Gateway. Aber vielleicht machen die das ja noch. Also die sind ja gerade erst gestartet. Aber ansonsten befindet man sich natürlich schon in so einem abgeschotteten System. Okay, man kann dann schön mit anderen Leuten im Internet Instant Messaging machen, also sich kleine Nachrichten hin und her schicken. Aber wenn man der Erste ist, dann muss man natürlich bluten. Das ist nicht so schön, dann muss man sich erstmal neue Freunde suchen.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz gutes Verkaufs- oder ein ganz gutes Usage-Argument. Das kostet ja momentan zumindest nichts, dass ich auch die Möglichkeit habe, vorher bist du ja im SMS-Netz dann fest oder musst dann irgendwie über E-Mail machen, dass du halt irgendwie dieses sowieso schon existierende Instant-Messaging-Netz, das ja bei Jabber auch eigentlich ganz interessant benutzt wird, benutzen kannst, von deinem Handy Leuten dann Bescheid zu sagen, hör zu, hol mich mal von der Bushaltestelle ab oder so.
Ich denke mal, wenn sich erstmal so eine halbe oder komplette Freundeskreise finden, die das dann nutzen, dann könnte das schon dann ganz gut abgehen mit Mabber.
Gibt es da Theorien darüber, wie die Geld verdienen wollen?
Also die haben in ihren AGB etwas stehen, dass sie berechtigt sind, Werbung einzublenden. Momentan ist es halt noch komplett werbungsfrei und sie wollen wohl auch einige Dienste mit Gebühren versehen.
Mhm. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, die verkaufen auch Kaffeetassen mit dem Mabber-Logo. Und die sehen tatsächlich richtig gut aus, aber die kosten 15 Euro und das war mir dann zu teuer.
Das ist viel Geld.
Du kannst ja mal unsere Adresse bekannt geben, vielleicht kriegen wir welche zugeschickt.
Genau, wir werden jetzt endorsed bei Mabber. Nur bevor wir uns nochmal den Wohlklängen des Computers ergeben. Noch ein kleiner Hinweis, also wer sich interessiert gerade für diesen Web 2.0-Hype und was da für neue Applikationen oder irgendwie für neue Webdienste aus dem Boden sprießen, es gibt, meine momentane Lieblingsseite ist The Museum of Modern Betas. Das ist ein Weblog, das verlinkt nur aktuell gestartete Web-Applikationen, die alle noch im Beta-Status sind und die alle entweder noch gar nicht funktionieren oder nur so ein bisschen. Und das ist wirklich wunderbar, dass man auch den ganzen Irrsinn wieder mitkriegt, der losgeht. Also irgendwie, ich verfolge das jetzt irgendwie seit 2 Wochen und ich habe schon den 8. Delicious-Klon mir zum Beispiel angucken können. Und da denkt man auch, haben die Leute so wenig Fantasie, sich neue Sachen auszudenken. Also und gucken, wenn ich dazu komme, dann werde ich das heute auch mal auf der Nerd Alert-Seite verlinken. Das ist prima unterhaltsam.
Wir haben ja auch noch einen Termin vielleicht bekannt zu geben. Am 20.03. soll ja in Hamburg der erste neue Webmontag stattfinden. Da könnt ihr euch auf plans4.de im Wiki eintragen, müsst ihr nach Hamburg suchen und da soll es so eine Versammlung von Web 2.0-affinen Leuten geben, die sich unterhalten, wie sie demnächst als Startup an die Börse gehen und genau. Verdienen.
Ja, wir werden auch da sein, jedenfalls 3/4, wenn ich das hier richtig sehe. Und ich werde auch ein bisschen was erzählen, denke ich mal, wenn es sich ergibt.
Als Audience bin ich auf jeden Fall auch
dabei. Ja, aber da haben wir sogar noch eine Sendung vorher, da können wir dann nochmal richtig ins Horn blasen. Gut, Musik. Thank you.
Sí, claro, y toma la iniciativa.
Sí.
Bien, ¿y qué pasa?
Pericolo Spargerzi. Oh, va un culo spaghetti. Me duque de Jean-Louis.
Sind wir wieder beim Nerd Alert.
Nerd Alert.
So, ja, dann haben wir noch, glaube ich, so jetzt keine großen Themen mehr, sondern nur noch so kleine Splitter. Ganz schön ist, wie man doch irgendwie ein schönes Beispiel zum, wie man Kriminelle fängt oder so und selber dabei kriminell wird. Also tiefenpsychologisch, wie doch abfärben kann, wenn man sich mit einer bestimmten Menschengruppe zu viel beschäftigt. Also die Geschichte darum, es gibt die GVU, Gesellschaft für
Urheberrechte, weiß
ich gar nicht. Ja, ja, es ist ja auch egal, es ist also so eine Sache, die kommt aus der Film- und Musikindustrie und kümmert sich vor allen Dingen darum, im Namen von denen Raubkopierer zu finden und die Daten zu sammeln und zur Anzeige zu bringen. Und nun scheint es so zu sein, dass diese Firma nicht nur fleißig Daten gesucht hat, sondern sozusagen auch wirklich angestiftet hat zur Straftat, indem sie nämlich eigentlich selbst Content auf solchen Servern irgendwie draufstellen ließ, um damit dann die Leute auf diesen Server gehen, um sich solche Dateien runterzuladen und damit die dann sagen, ha, du hast da was runtergeladen. Das ist nicht erlaubt, du wirst jetzt angezeigt. Und nach dem deutschen Recht ist es ja nicht so erlaubt. Das ist ja sozusagen Anstiftung zur Straftat, was man da betreibt. Und ist jetzt alles noch in der Schwebe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen diese Firma, die sozusagen, also die Firma ist ja nicht, sondern ist ja, glaube ich, eine Gesellschaft irgendwie.
Erstmal ermitteln sie hauptsächlich gegen die Leute, die raubkopiert haben.
Genau, aber in dem Zusammenhang ermitteln sie auch dagegen, das muss man schon sagen. Also es ist nicht so, dass sie so einen Teppich kehren.
Es war in der Pressemitteilung das, was in den Zeitungen zu lesen war, nur ganz klitzeklein. Und gegen die GVU wird auch ermittelt. Und es gab sogar eine Hausdurchsuchung bei denen.
Genau, und das Interessante dabei ist aber schon noch, dass die GVU jetzt behauptet, dass sie das immer abgesprochen hätten mit den Staatsanwälten. Das heißt also im Endeffekt, das kann also noch eine richtig lustige Nummer werden, weil sagen wir mal wirklich, dass sie das irgendwie belegen können, dass das gar nicht heimlich von denen gemacht wurde, sondern dass das sozusagen voll über die Staatsanwaltschaft genehmigt war, welchen solchen Content erstmal anzubieten, das ist praktisch nicht erlaubt.
Ich glaube nicht mit der Staatsanwaltschaft, sondern mit den Rechteinhabern.
Nee, auch mit der Staatsanwaltschaft.
Mit der Staatsanwaltschaft.
Haben die behauptet, dass sie auch irgendwie immer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft geschlossen haben. Und schön ist es für Leute, die eventuell jetzt eine Klage haben von dieser Vereinigung GVU, weil es sehr gute Chancen gibt. Ich bin jetzt überhaupt kein Jurist, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass solche Sachen im Moment alle wunderbar auf Eis gelegt werden können, weil jetzt erstmal geklärt werden muss, ob man jetzt zum Beispiel wirklich irgendwie da drunter fällt, dass sie sozusagen Dateien angeboten haben. Also man kann sich im Endeffekt wirklich so vorstellen, die haben sozusagen irgendwie urheberrechtsgeschütztes Material angeboten, haben gewartet, bis sich es einer anguckt und haben gesagt, hey, du hast gerade Illegales gemacht. Und es ist schon so, dass jetzt, also wenn das jetzt im Endeffekt bestätigt wird und wenn im Endeffekt gesagt wird, das stimmt, das hat die GVU gemacht und das war nicht rechtens, dann sind natürlich auch ganz viele Klageprozesse erstmal hinfällig, weil man erstmal nachweisen muss dann sozusagen, dass das auf jeden Fall andere Sachen waren, nicht Sachen, die sie angeboten haben und sowas. Also trotzdem eine sehr schöne Nummer und fragt sich, wie man eigentlich so laienhaft vorgehen kann, irgendwie, wenn man weiß, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, irgendwie.
Ja, die stehen auf der richtigen Seite.
Sehr gut.
So, dann in dem, so, was gibt es sonst noch Interessantes? Ein anderes schönes Beispiel ist, fand ich auch, wir haben ja relativ neu das Informationsfreiheitsgesetz, ein sehr schönes Gesetz erstmal. Das ist ein gutes Beispiel zwischen sozusagen Gesetzbuch und Realität. Also dieses Informationsfreiheitsgesetz hatte eigentlich zum Ziel, dass der Bürger beim Staat nachfragen kann, was für Daten von ihm da sind. Das konnte er in bestimmten Bereichen vorher, das ist wesentlich ausgeweitet worden. Nun stellt sich aber raus, dass da natürlich auch irgendwie Gebühren verlangt werden dürfen von diesen Stellen, wo man anfragt. Und die sind wirklich so absurd hoch. Also es steht erstmal pauschal da, so eine Anfrage kann zwischen 10 Euro und 500 Euro kosten. Der Heise Verlag hat das, glaube ich, dann auch mal getestet und hat einfach mal eine kleine Anfrage gestellt, wo in der Antwort steht, das war auch noch eine relativ einfache Anfrage, die noch nicht mal von der. Und dennoch sollte die 107 Euro kosten. So, also das ist ein gutes Beispiel, einfach, dass so ein Gesetz sich erstmal schön anhören kann, aber in der Praxis dann doch sehr problematisch wird, weil wenn ich dann erstmal sozusagen irgendwie mein halbes Monatsgehalt ausgeben muss, um an die Informationen ranzukommen, hemmt das mich natürlich doch wieder sehr.
Hast du da Informationen, ob es irgendwelche Rechtebeschränkungen gibt, was man mit den Informationen, die man angefordert hat, tun darf? Also dürfte ich, wenn ich jetzt da zum Beispiel jetzt die Mautverträge anfordere, wie das der Herr Taus angekündigt hat auf dem Chaos Communication Kongress, darf der die danach ins Netz stellen oder darf nur der das die angucken?
Weißt du das eine? Das weiß ich nicht. Also ich denke mal, wenn das Daten sind, die mich betreffen, darf ich es auf jeden Fall bestimmt. Wenn das solche Daten sind, das hat ja auch Herr Taus gesagt, ist es ja noch nicht mal ganz klar, ob das irgendwie Erfolg haben wird, aber er will es auf jeden Fall versuchen. Weiß ich nicht. Ne? Also es gibt ja auch da immer die Klausel, das ist ja mal das Problem. Es gibt auch, glaube ich, bei dem Informationsfreiheitsgesetz auch solche Klauseln, dass die Informationen nicht rausgegeben werden muss, wenn es staatliche Sicherheitssachen sind und was weiß ich was. Also da gibt es mehrere Klauseln, wo man im Endeffekt sich auch für solche Sachen wahrscheinlich wieder zurückziehen kann und sagen kann, das dürfen wir nicht rausgeben, weil das.
Aber also die Frage von Martin, wenn die Sachen einmal da sind, also dieses Gesetz richtet sich ja insbesondere an Journalisten, die dann damit irgendwie Artikel schreiben etc. arbeiten mit dem Material. Also ich denke schon, dass du dir das auch kopieren darfst dann. Und die andere Sache ist, diese Kosten, die da entstanden sind, der Heise Verlag hat angefragt, ob die Kosten wirklich so hoch sein müssen. Und dieser Bescheid über 107 Euro ist zurückgestuft worden auf 15 Euro. Also Nachfragen hilft. Da müssen sich auch erstmal die Prozesse etablieren in den Behörden und die müssen auch erstmal merken, für wen sie eigentlich arbeiten. Genau. Und von wem sie das Geld kriegen.
Genau, und dann, wenn wir schon bei solchen staatlichen Stellen sind, geht es diesmal rüber zu den guten Österreichern. Die haben schon eine Gesundheitskarte, das ist auch eine ganz nette Sache. Also da muss man sich mal vorstellen, das sind ja Sachen, die werden sozusagen vom Staat teilweise rausgegeben, also schon vom Staat. Und da stellte sich raus, dass da Software benutzt wird, jetzt kommen wir wieder bei der GPL, wir schließen sozusagen den Kreis zu Anfang der Sendung, haben aber, also sagen, die benutzen diese Lizenz hat eine Besonderheit, die sagt, wenn ihr Software benutzt oder weiterverwurschtelt, die unter der GPL ist, dann muss der Rest auch wieder unter der GPL sein, sprich, der Quellcode muss veröffentlicht werden. Und nun fand man halt wieder auch schön raus, dass diese Gesundheitskarte auch also Teile dieser Software, die da benutzt wird, unter der GPL stand, was aber dann auch erstmal nicht von sich aus veröffentlicht wurde, sondern erstmal wieder eingefordert werden musste. Das fand ich auch sehr lustig, dass selbst also nicht nur Privatwirtschaft da irgendwie sehr schluderig mit umgeht, sondern auch wirkliche Staaten. Also es war jetzt ein Staat, aber andererseits, wenn wir schon bei Staaten sind, können wir auch wieder zurück nach Deutschland hüpfen, um das jetzt mal ganz kurz abzuschließen. Angeblich soll das auch jetzt aus sicherer Quelle vom Innenministerium sein, die Firma heißt KCP, glaube ich, oder so, ist ein Consulting oder sowas. Plant unser Innenministerium, wir sollen ja auch jetzt neben dem schönen Reisepass, den wir jetzt haben, ja auch demnächst einen wunderbaren Personalausweis kriegen. Und das Problem ist ja mit diesen Sachen, die dann irgendwie so diesen Funkchip haben und sonstige Gadgets, Web 2.0 Gadgets, dass die kosten ja leider mehr Geld als so ein klassischer Personalausweis. Und dann hat sich das Innenministerium anscheinend gedacht, Mensch, wie können wir das wieder refinanzieren, weil wir können ja auch nicht irgendwie die Steuerschraube hochschreiben. Haben die sozusagen, gibt es konkrete Pläne, dass sie sozusagen diese Informationen, die sie anhand von diesen Reisepässen haben, an die Wirtschaft verkaufen wollen? Also spannende Sachen tun sie noch auf.
Willem, bist du dir sicher, dass das die Meldung nicht ein Hoax ist?
Weiß ich nicht,
bin mir nicht sicher. Ich habe die gelesen und da habe ich sofort gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht, das machen die doch nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber.
Und na, so wie.
Aber wenn ich jetzt mitkriege mit der Maut zum Beispiel, als die Maut eingeführt wurde, erinnere ich mich noch ganz genau, gab es die Diskussion, Mensch, da werden wir überwachbar, das kann doch für die Polizei, ist das auch ein gefundenes. Da hieß es, nein, jetzt steht unser Innenminister, der sagt, die Mautdaten müssen für die Strafbehörden irgendwie geöffnet werden. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, also, weil das ist wirklich faktisch so, das ist so eine klassische Nummer. Wenn man es einführt, wird gesagt, nein, das ist nur Abrechnungszwecke und sowas. Und,
ja gut, da hat sich
und jetzt stehen sie da und sagen, wir brauchen auch in der Polizei diese Daten. Und der Innenminister sagt, das verstehe ich vollkommen, das müssen wir öffnen für euch.
Es gibt dazu eine zweite Meldung. Also es haben tatsächlich Leute nachgefragt, ob das konkrete Pläne waren oder eben Denkmodelle. Und man sprach dann von Denkmodellen. Also es ist eine Möglichkeit, wie man die Kosten senken könnte.
Und bei der Maut, na, da hat ja die Telekom gesagt, wenn der Staat die Daten haben will, dann soll er sie selber erfassen. Also da muss man mal einen Daumen hoch für die Telekom machen, dass sie gesagt haben, so nie von uns kriegt ihr keine Niemals. Daten. Aber das war bestimmt nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen, sondern wir wollten bestimmt einen besseren Preis
haben. Und ich meine, wir müssen uns ja auch einfach mal realistisch sein. Deutschland ist pleite. Und ich meine, und wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, das Einzige, was wirklich noch irgendwie von Wert hat, das sind Daten.
Ja, und ich meine, was meinst du mit Deutschland ist pleite? Also das Bruttosozialprodukt sieht nicht schlecht aus in Deutschland. Ne? Und das heißt, dass innerhalb des Vergleiches sozusagen, was wir an Geld hier einnehmen aus der Welt. Also können wir nicht sagen, also das kann man ja so nicht sagen. Wir sind auch insgesamt statistisch, das Bundesamt der Stimme,
ist Deutschland höchstens moralisch pleite.
Ja, da lasse ich mich sofort drauf ein. Aber ich denke auch, also der Staat ist vielleicht ein bisschen pleitiger, aber Deutschland ist, glaube ich, nicht wirklich pleite. Also wir stehen weltweit noch ganz gut da mit den Geldsummen, die wir hin und her schieben irgendwie.
Bist du denn Deutschland?
Ja, ich bin 83 Millionen.
Um das Niveau jetzt wieder ein bisschen aufs Technische zu lenken, wollte ich mich nochmal kurz lustig machen über eine Firma in Redmond in Amerika, über die wir heute auch schon kurz geredet haben, über Microsoft. Also das ist auch so ein wiederkehrendes Thema. Wir haben ja immer so Sachen, wo wir immer wieder raufkommen, jetzt im Nerd Alert, nämlich darüber auch, dass Microsoft jetzt, wann war das, 2002, gesagt hat, ab heute ist Security unser allerwichtigstes Thema, alles, was wir jetzt machen, wird komplett sicher. Also es ist ewig lange her und seitdem, und ich glaube denen auch wirklich, seitdem gießen die unglaublich viel Geld in sichere Softwareentwicklung unter anderem. Und jetzt haben sie, und sie hatten ja diesen Webbrowser, diesen Internet Explorer oder wie immer der heißt, und der war ja ständig in Nachrichten, dass da ständig irgendwelche Sicherheitsprobleme sind. Und dann sitzen die, und den gibt es jetzt, also die Version 6 davon gibt es jetzt auch sehr, sehr lange, und da kann man immer noch denken, okay, die brauchen so lange für die Version 7, weil die wollen ihn so richtig schön sicher machen, damit wir wieder richtig sicher ins Netz gehen können. Es gibt ja auch so eine, unter anderem so eine Initiative namens Sicher ins Netz, die von Microsoft getrieben wird. Super Webseite, müsst ihr euch auch mal angucken. Und jedenfalls, und jetzt kommt dieser Internet Explorer 7 raus, in der ersten Vorversion, so zum Angucken und so ein bisschen mit rumspielen. Und innerhalb von einer Woche sind in diesem Internet Explorer 7 zwei Sicherheitslücken gefunden wurden.
War die eine nicht sogar innerhalb von 15 Minuten nach dem Veröffentlichen? Ich meine, ich hätte da was gehört.
Ja, aber das ist doch Beta-Software, das dürfte doch nicht so. Viel schlimmer ist es bei mir auf der Arbeit, ich schon die ersten Anfragen kriege, dass die Webseiten nicht mehr irgendwie unter dem IE7 betrachtbar sind und dass sie das schon fordern, dass wir das jetzt bitte anpacken sollen und dass es wieder dann auch unter dem Internet Explorer 7 läuft. Also das tangiert mich persönlich viel mehr, weil ich setze ihn ja nicht ein.
Aber das treibt mich zum Wahnsinn. Ich meine, die haben wirklich... Microsoft hat so viel Geld und so viele Ressourcen und die wissen auch, dass das eigentlich ein wichtiges Thema ist und die reden da so viel drüber. Und dann hauen die so, also der Internet Explorer ist das Ding neben dem Betriebssystem, was so schlechten Ruf hat, Security-mäßig. Und dann kriegen die das nicht hin, mit ihren ganzen Leuten ihr Flaggschiff-Produkt fürs Internet so sicher zu machen, dass er wenigstens eine Woche hält. Also da geht doch irgendwas schief, oder?
Ich kann diese Nachrichten über den Internet Explorer nicht mehr lesen. Ich skipp die immer, das gibt's gar nicht.
Nee, also hat mich großartig amüsiert, dementsprechend Leute, auch wenn es bei Firefox Sicherheitslücken gibt, das ist immer noch der bessere Browser. Lasst euch nichts einreden. Getfirefox.com.
Opera können wir auch nochmal erwähnen. Ja.
Stimmt,
Opera können wir auch erwähnen.
Ja. Opera ist jetzt kostenlos. Die kleine Browser-Alternative aus Skandinavien, die technologisch immer eine Nasenlänge voraus ist, kostet jetzt kein Geld mehr. Also dementsprechend.
Gab es doch mit Werbung schon länger.
Ja, aber jetzt auch ohne Werbung.
Ah, okay.
Und Opera macht jetzt auch so total abstruse Dinge. Opera versucht jetzt auch so nebenbei so ein eigenes Betriebssystem zu werden. Die machen jetzt ja zum Beispiel auch Widgets. Falls hat sich das einer von euch mal angeguckt? Mhm. Also es gibt ja irgendwie so, dass sie jetzt Teil unter anderem jetzt vom macOS 10 Version Tiger sind die zum ersten Mal reingekommen. Widgets sind so kleine Mini-Programme, die keine echten Programme sind, aber irgendwie doch, die man so irgendwie auf dem Desktop einblenden kann. Das ist irgendwie so ein bisschen das, was irgendwie früher, Apple hatte das ganz früh mal, dann gab es Konfabulator und ich glaube so Active Desktop war da auch gar nicht so unterschiedlich. Und Opera, was eigentlich ein Webbrowser ist, dachte sich, ja, wir sind zwar ein Webbrowser, aber machen wir jetzt auch. Jetzt installiert man einen Webbrowser, der auch in der Lage ist, irgendwie so Mini-Programme einem zur Verfügung zu stellen. Das ist irgendwie total seltsam, finde ich, oder?
Spielerei. Ja. Totale Spielerei.
Sind die Sachen, die auf dem Apple laufen, denn unter Opera lauffähig und vice versa? Oder?
Die sind technologisch wohl sehr nah. Das Problem bei diesen Apple-Dingern sind ja, dass die häufig in so ein proprietäres Backend haben, das dann Objective-C geschrieben ist. Also alles, was, also die interessanten Widgets, die auf Apple laufen, die sind ja dann aufs Betriebssystem zugeschnitten und greifen dann auf irgendwelche Betriebssystem-Hooks. Und die laufen auf Opera natürlich dementsprechend nicht. Aber so alles, was so reines JavaScript mit ein bisschen CSS ist, das sollte, glaube ich, fast komplett kompatibel sein.
Sind die von dem Tiger nicht nur in JavaScript? Ich meine neulich, dass KDE mal gesagt hat, wir wollen alle Apple-Widgets auch unter KDE laufen lassen.
Nee, es gibt welche, die haben auch dann so einen kompilierten Kram. Also so zum Beispiel das Widget, das über iTunes dann, also mit iTunes kommuniziert. Da gibt es dann entweder was mit Apple-Script funktioniert oder mit Objective-C. Mhm. Aber so, ich glaube, so die Weltzeit und alle die Taschenrechner und all diese ganzen wichtigen Sachen, die man unbedingt benutzen muss, die sind rein in JavaScript.
Das ist vorher ja nicht auf dem Rechner.
Ich habe übrigens ein sehr schönes Widget gefunden, das heißt irgendwie Pong-Widget oder so ähnlich. Und das ist total super. Also das ist der einzige Grund, warum ich diese Widgets überhaupt angeschaltet habe. Es ist ein kleiner schwarzer Kasten, wo automatisch drin Pong gespielt wird. Dieses schöne Spielchen aus den 70ern, schön schwarzer Hintergrund, grüner Balken, wo ein Ball hin und her springt. Und das Tolle daran ist, erstmal ist es automatisch, man muss selber nicht mehr mitspielen. Und zweitens, der Spielestand ist immer die aktuelle Uhrzeit.
Also wundert euch jetzt nicht, wenn gerade PSD und Linux hier sich gerade ein bisschen verabschieden, weil hier sind jetzt zwei Power-PC-User, wollte ich schon sagen, zwei Power-User, die gerade so ein bisschen Mac-intern das hier austauschen.
Ja, aber das Lustige ist ja, ich meine, diese Widgets sind wirklich totaler Schwachsinn. Da sind jeder, der sich da mal mit beschäftigt hat, ist sich da einig.
Ja, aber es sieht schön aus, wenn man die einblendet und wieder ausblendet. Weißt du, wenn diese ganzen kleinen Fenster da reinfliegen, das sieht aus wie diese Toaster-Bildschirmschoner früher und jetzt wieder weg.
Ja, das Absurde an der Sache ist, ich meine, obwohl es totaler Schwachsinn ist, machen es jetzt alle nach. Ich meine, Conquera ist irgendwie der Webbrowser von KDE, das ist ein Open-Source-Produkt, das in erster Linie auf Linux- und BSD-Systemen eingesetzt wird. Dementsprechend, die machen das nach. Opera Cross-Plattform Browser, läuft auf allen Plattformen, macht das nach.
Ich muss auch erzählen, ich hatte jetzt mal letztens gerade, weil ich bin eigentlich kein KDE-Nutzer. KDE ist sozusagen so eine Bildschirmoberfläche für Linux unter anderem. Und die haben auch diese Widgets jetzt neuerdings. Das nennt sich, dann war das jetzt Super Caramba oder ich vergesse immer, was jetzt was ist. Jeweils gibt es das auch. Bei mir verschwinden die aber nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, also jeweils mache ich vielleicht auch was falsch. Ich habe auch keinen Menüpunkt gefunden, automatisch bitte verschwinden oder mit Tastendruck hin, sondern wenn man die aktiviert, dann sind die halt immer auf dem Desktop. Die sind zwar nicht im Vordergrund, man kann da Fenster rüberschieben, aber irgendwie da war es noch nicht ganz ausgereift. Jedenfalls so, wie ich es vom Apple kenne.
Das ist vielleicht aber ein Feature. Ich meine, Synchron-Fabulator.
You mean it's a feature, not a bug?
Yes. It's a good feature. Also, schade, dass wir keine Webcam haben, weil jetzt wird uns gerade vorgeführt, wie Serge's Computer automatisch Pong spielt.
Das ist toll.
Ich glaube tatsächlich, also irgendwie so diese Konfabulator-Dinger, die hat man ja auch nicht ausblenden können, sondern die waren dann, sie sollten sozusagen sich in den Desktop-Hintergrund rein
integrieren. Also so scheint das bei KDE auch zu sein.
Und es gibt auch Gerüchte, dass Mozilla das jetzt demnächst auch machen will. Die haben jetzt diesen Xul Runner, das ist so eine Runtime-Engine, die sogenannte Xul-Applikation auch ohne das Mutterschiff Firefox oder das Mutterschiff Thunderbird ausführen kann. Und da gibt es wohl auch Ambitionen, dann auch da noch so eine Widget-Engine zu machen. Ich finde das irgendwie auch ganz cool. Dann können wir irgendwie vier verschiedene Widget-Engines gleichzeitig laufen lassen. Das ist irgendwie total notwendig. Ja, bevor wir jetzt komplett die
Ping-Pong spielen,
ja, komplett uns in Gossip und irgendwie Leichtigkeiten verlieren, sagen wir doch lieber Tschüss. Wir haben jetzt noch 6 Minuten. Das reicht, um nochmal Winke-Winke zu machen. DJ Willem geht nochmal an seine Decks. Letzten Worte zur Nation.
Tschüss.
Ja, das war der Nerd Alert und wir hören uns wieder in, ich glaube, 3 Wochen oder so.